So, ihr Lieben, heute Morgen ist auf jeden Fall der Ansatz, wir schauen mal, was wird. Aber wir freuen uns. Wer von euch kennt das Lied "Weißt du, wie viel Sternlein stehen"? Relativ viele. Meine Mama hat uns früher immer, bevor wir schlafen gegangen sind, ein Lied vorgesungen. Vielleicht ist auch das, warum Musik irgendwie so ein wichtiger Teil meines Lebens ist und ich irgendwie in Liedern ganz viel Frieden, ganz viel Freude, ganz viel Hoffnung finde. Und "Weißt du, wie viel Sternlein stehen" war auf jeden Fall mein absolutes Lieblingswiegenlied, mein absolutes Lieblingsgute-Nacht-Lied. Irgendwie hat es mich schon als Kind total fasziniert, dass Gott, der irgendwie Himmel und Erde gemacht hat, der jeden einzelnen Stern kennt, auch mich sieht, mich kennt und mich lieb hat. Was Sterne mit dem heutigen Predigttext zu tun haben, das werdet ihr wahrscheinlich erst so ganz am Ende checken. Ich hoffe, es macht dann Sinn. Genau, wir schauen zusammen in den Predigttext für den heutigen Tag. Der steht in Philipper in Kapitel 2, die Verse 12 bis 30. Da steht: "Also, meine Lieben, hört auf mich so wie bisher. Tut dies nicht nur dann, wenn ich bei euch bin, tut es vielmehr erst recht dann, wenn ich nicht da bin. Es geht um eure Rettung. Setzt alles daran, auch wenn euch Furcht und Zittern überkommen. Denn Gott bringt euch dazu, dass ihr nicht nur so handeln wollt, wie es ihm gefällt. Er sorgt vielmehr dafür, dass ihr es auch könnt. Tut alles, ohne euch zu beklagen und ohne Zweifel und Bedenken, denn ihr sollt fehlerlos und unbescholten sein, makellose Kinder." Okay, und das war der Punkt, an dem es für mich vorbei war mit der Freude in diesem Text. Sei dies, tu das, lass das, mach das, so bist du gut und so bist du halt fehlerhaft. Was hat denn das irgendwie mit Freude zu tun? Da waren bei mir alle Mauern oben und alle Türen zu. Gestern Abend um 9. Und ich habe dann mal in andere Übersetzungen reingeschaut. In der Bibel gibt es ja immer so Überschriften über den Kapiteln. Die sind da nicht aus dem Originaltext drin. Die wurden eingefügt, genauso wie Kapitel und Verszahlen, um das für uns ein bisschen übersichtlicher zu machen. Ich habe in andere Übersetzungen reingeschaut, also die wir gerade gelesen haben, Basisbibel: "Die Philipper müssen sich bewähren." Dann habe ich aber mal meine neue Genfer Übersetzung aufgeschlagen und da stand dann: "Die Gemeinde Jesu, Licht in einer dunklen Welt." So langsam die Tür wieder aufgegangen, ne? Neues Leben sagt: "Seid ein helles Licht in der Welt." Die English Standard Version sagt "Lights in the world". Die Message Translation überschreibt diesen Auszug mit "Rejoicing together". Und es hat mir so ein bisschen die Anspannung da drin genommen, die sich erstmal so ausgebreitet hatte. Es scheint, als könnte man diese Stelle mit unterschiedlichen Schwerpunkten lesen. Das ist der Punkt, an dem ich gern so ein Theologiestudium in der Hinterhand hätte und euch jetzt erklären könnte, was da im Urtext steht und was das im historischen Kontext Philippis alles bedeutet und so. Habe ich leider nicht. Ich würde euch heute Morgen gern in ein paar Gedanken mit reinnehmen, die mir kamen, als ich mich mit dieser Stelle auseinandergesetzt habe. Es ist vielleicht bisschen unvollständig, das wäre vielleicht sogar schön, weil dann kannst du da einfach dran weiterdenken und gucken, was Gott mit dir und dieser Stelle machen möchte. Ich war ganz erstaunt darüber, wie ich dann doch irgendwie Herausforderung und Ermutigung in dieser Bibelstelle gefunden habe. Ich möchte mit euch eine andere Übersetzung lesen, und zwar schauen wir in die Neue Genfer Übersetzung. Da steht, ich habe auch mal den Predigttext begrenzt auf die Verse 12 bis 18. Was folgt daraus, liebe Freunde? Ja, ihr merkt schon, ich lese es ganz anders vor, gell? Das macht einen Unterschied. Was folgt daraus, liebe Freunde und Freundinnen? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Paulus sitzt gerade im Gefängnis. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen. Glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergaben vervollständigt. Den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht ihr es doch genauso. Freut euch und nehmt teil an meiner Freude. Ich habe drei Gedanken für uns dabei heute. Der erste heißt Gnade entdecken. Ich habe da immer so den Vers dazu geschrieben, der das irgendwie für mich, der den Gedanke in mir ausgelöst hat. Ein paar Verse vor der heutigen Bibelstelle lesen wir über Jesus. Er war von göttlicher Gestalt, aber hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. In jeder Hinsicht war Jesus wie ein Mensch. Er wurde in allem dem Menschen gleich. Andersrum. Er wurde in allem dem Menschen gleich, in jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Das fasziniert mich voll an Gott. Und das ist irgendwie was, was für mich auch den christlichen Glauben so einzigartig macht. Wir dürfen an Gott glauben, der versteht, was es heißt, Mensch zu sein, der das komplett kennt, wenn die Gefühle chaotisch sind oder wenn man eine schwierige Entscheidung hat oder wie herausfordernd auch irgendwie Zwischenmenschlichkeit sein kann, weil vielleicht die anderen Personen Dinge einfach nicht so machen, wie ich das gern hätte und es nervt mich brutal. Gott kennt das Gefühl, weil Gott heilig und herrlich Mensch geworden ist und versteht, was es bedeutet, Mensch zu sein. Versteht, was so die Everyday Struggles des Menschseins beinhalten. Das ist was, das immer wieder mein Herz total stärkt. In der English Standard Version von der Bibelstelle von heute stehen Verse 12 und 13 so. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Work out your own salvation. Ich habe euch die sinngemäße Übersetzung daneben geschrieben. Da sagt Gott, da sagt Paulus, versucht doch selber zu verstehen, was Erlösung bedeutet. Zumindest kann man es in dem Moment so verstehen. Das ist auf jeden Fall das, was für mich als erstes herausgestochen ist. Work out your own salvation. Es hat sich angefühlt, als würde Paulus sagen, hey, kümmere dich doch um deine eigene Erlösung oder Rettung. Und dann habe ich in einen Kompaktbibelkommentar geschaut zu der Stelle und habe was mega Spannendes dazu gefunden. Da steht zu work out. Der griechische Begriff bezieht sich auf die derzeitige Befreiung. Da steht the present deliverance der PhilipperInnen. Demnach kann Erlösung mit einem riesigen Geschenk, das ausgepackt werden muss, um in Gänze genossen werden zu können, verglichen werden. Paulus ermutigt die PhilipperInnen, ihre Erlösung tiefer zu verstehen und dieses Verständnis in und unter ihnen arbeiten und wirken zu lassen. Und dass daraus sich was verändern kann. Das fand ich einen total interessanten Gedanke zu dieser Formulierung, work out your own salvation. Es geht also vielleicht nicht darum, immer noch mehr Punkte für den Himmel zu sammeln. Während ich im Konfi-Unterricht war, gab es so einen Kurzfilm, der hieß 6000 Punkte für den Himmel. Manche kennen den. Und da kommt so ein Mann eben in den Himmel und dann wird aufgerechnet, was er alles irgendwie Gutes in seinem Leben gemacht hat. Und dafür werden Punkte angerechnet und was nicht so gut war, ne, das zieht wieder Punkte ab und so. Und am Ende steht halt fest, hey, du hast nicht genügend Punkte, um in den Himmel zu kommen. Es hat sich irgendwie bei mir eingeprägt, dieses Punktesammeln. Es geht einfach nicht. Vielleicht geht es vielmehr darum, zu entdecken und immer mehr zu versuchen zu verstehen, was eigentlich Erlösung wirklich bedeutet. Wir haben es gerade gesungen. Der Abgrund war viel zu groß. Wir hätten da nicht drüber können. Es ging nicht aus menschlicher Sicht. Es hat Jesus gebraucht. Es hat Gnade gebraucht. Und aus Gnade können du und ich ganz nah bei Jesus sein. Das finde ich richtig cool. In Philipper 2, Vers 8, auch ein Stück weiter davor, lesen wir, er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Wie tief muss Gottes Liebe sein, wenn er Jesus gibt, damit du und ich uneingeschränkt in Gottes Gegenwart kommen können, dass da kein Vorhang mehr ist, wie wir es an Ostern gehört haben. Der Vorhang ist weg und wir dürfen auf Jesus schauen. Und wir dürfen Gottes Herrlichkeit irgendwie immer mehr, ich glaube nicht, dass wir die jemals ganz verstehen können, die ist dafür viel zu umfassend, aber wir dürfen es immer mehr und so ein Stück mehr entdecken und verstehen. Das heißt, vielleicht geht es in diesem ersten Teil überhaupt nicht darum, in so eine Werksgerechtigkeit zu kommen. Ich tue und ich tue und ich tue und dann habe ich irgendwann so viel Workout gemacht, dass meine Erlösung gesichert ist. Vielleicht geht es vielmehr darum, immer mehr zu versuchen zu verstehen und tiefer reingenommen zu werden in Gnade. Ich habe den Punkt überschrieben mit Gnade entdecken. Wenn es um Gnade geht, bewegt mich immer wieder die Geschichte vom verlorenen Sohn. Es ist ja eigentlich eine Geschichte von verlorenen Söhnen. Marco Michalczyk und Michael Kunze haben dazu mal eine kleine EP aufgenommen, die ist sehr empfehlenswert. Und da werden so die Gedanken des jüngeren und des älteren Bruders so wie in so einem Dialog, irgendwie inneren Monolog verpackt und zugänglich gemacht. Und an einer Stelle, ganz am Ende, sagt Marco Michalczyk als älterer Bruder immer wieder, er hat mich ernsthaft gefragt, ob ich Gnade verstanden habe und ob ich reinkommen will. Das ist so an dem Punkt in der Geschichte, an dem der jüngere Sohn zurückgekommen ist und der Vater empfängt ihn mit offenen Armen und bereitet ein Fest für ihn vor, obwohl er abgehauen ist, sein ganzes Geld ausgegeben hat und auch mega respektlos dem Vater gegenüber war. Er kommt zurück und der Vater empfängt ihn mit offenen Armen. Der ältere Bruder findet das ganz schön beschissen. Er sagt zu seinem Vater, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Ungehorsam. Gehorsam war auf jeden Fall auch was, was diese Philipperstelle von uns erwartet hat. Vielleicht sind wir manchmal ein bisschen so. Vielleicht sind wir manchmal ein bisschen so, dass wir sagen, hey, ich mach doch alles, ich bin doch gehorsam. Und der Vater sagt, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Alles, was meins ist, darfst du auch haben. Haben wir Gnade verstanden? Und wollen wir da immer tiefer reingehen? Mehr und mehr zu versuchen, Gnade zu verstehen, kann zum Beispiel bedeuten, zu schauen, was Gott eigentlich über uns denkt und sagt. Das bringt mich zu meinem zweiten Gedanken. Worte festhalten. In Vers 16 unserer heutigen Bibelstelle steht, haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Wie können wir denn schauen, was Gott so über uns sagt und denkt? Das hört sich vielleicht irgendwie ein bisschen abstrakt an. Vielleicht ist so eine gute Anlaufstelle, wer hätte es gedacht, die Bibel. Ich glaube aber, dass es auch in den Songs, die wir singen, durch andere und was andere so in unser Leben sprechen, durch Begegnung, durch das, was wir lesen, das, was wir hören, das, was wir sehen, das, was wir wahrnehmen, passieren kann, dass Gott in unser Herz spricht. Und dann ist für mich da drin irgendwie ganz zentral Gebet, ein Austausch mit Gott, wie auch immer das für dich aussieht. Ich glaube, Gebet sieht für jede und jeden von uns unterschiedlich aus. Aber ich glaube, dass da drin Gott Worte in unser Herz schreiben kann. Und wir dürfen an diesen Worten, die zum Leben führen, festhalten. Ich glaube, wenn Gott spricht, dann sind es Worte, die Leben bringen. Und wenn ich mir jetzt so diesen ständigen Tatendrang anschaue und dieses sei so, sei nicht so und ich lande ganz schnell in so einem Hamsterrad, das sich immer weiter dreht, weil ich muss ja tun und meine Punkte, oh meine Güte, dann fühlt sich das für mich irgendwie ganz schön eng an. Es fühlt sich nicht so richtig nach echtem Leben an. Es fühlt sich nicht nach Freiheit an oder nach dem Leben in Fülle, von dem Jesus in Johannes 10 spricht. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass alles, was Gott sagt, immer wie so eine warme Dusche ist. Das würde dem irgendwie wahrscheinlich auch nicht so ganz gerecht werden, uns ein bisschen beliebig machen, wenn irgendwie alles immer nur Rainbows und Unicorns wäre. Ich glaube, manches von dem, was Gott sagt, kann uns richtig herausfordern. Vielleicht kann es sogar wehtun. Vielleicht, weil es Dinge sind, die wir gar nicht über uns selber glauben können. Ich habe vor ein paar Jahren mal dieses Buch von einer Freundin in England geschenkt bekommen. Das heißt I Am So Many Things. Und da stehen einfach ganz viele verschiedene Zusagen, die sie in der Bibel über sich gefunden hat. Da steht zum Beispiel I'm God's very good idea. Ich bin Gottes sehr gute Idee. I'm made in the image of God. Ich bin in Gottes Ebenbild erschaffen. I'm holy and blameless. Ich bin heilig und rein. Ich bin nicht allein. Ich bin unendlich geliebt. Und die Aufgabe, die sie mit dem Buch so gibt, war, hey, schlag das doch mal auf und lies es durch und lies bis zu der Aussage, die dir schwerfällt, über dich selber zu glauben. Ich glaube, bei mir hat es so ungefähr bis zu dem Punkt, wo ich bin unendlich geliebt stand oder so gebraucht, weil ich dann dachte, ja krass, ich weiß es in meinem Kopf, aber fühle ich das immer in meinem Herzen. Ich glaube, die Wahrheit, die Gott vielleicht in unser Leben reinsprechen will, kann zum Teil richtig wehtun. Das ist nicht, weil die Worte, die Gott spricht, dann irgendwie harsch sind oder gemein sind, aber weil das vielleicht in unseren Herzen einen bunten Punkt trifft. Also ich glaube, dass das, was Gott in unser Leben sprechen möchte, immer Leben schenkt. Was Gott sagt, ist herzstärkend. Und wie gesagt, ich glaube, wir hören Gott alle ganz unterschiedlich und es kann ganz unterschiedlich aussehen. Und es ist wahrscheinlich in den wenigsten Fällen irgendwie die hörbare Stimme, die aus der brennenden Zimmerpflanze zu uns spricht und sagt, hey Anni, du bist geliebt. Sondern das kann durch ganz, ganz unterschiedliche Dinge passieren. Aber es ist herzstärkend und es spricht Leben. Wir lesen in 1. Johannes 4, Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Gott ist Liebe. Gottes ganze Gegenwart ist Liebe. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr so mit Liebe habt. Liebe ist nicht einfach. Liebe ist nicht beliebig. Liebe, lieben und vor allem auch geliebt werden oder sich lieben lassen, kann ganz schön herausfordernd sein. Und Liebe stärkt und Liebe verändert. Und so stelle ich mir vielleicht die Veränderung vor, die in Gottes liebender Gegenwart passiert und von der Paulus in Vers 13 spricht, wenn er sagt, Gott selbst ist ja an euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Das passiert durch Gottes Liebe. Ich war 2018 auf der Color Conference in London, die war von Hillsong organisiert und einer der Sprecher, Bob Goff, hat es damals für mich richtig schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, He, also God, sees you for who you're turning into. And you're turning into love. Gott sieht dich nicht für das, wer du bist, sondern er sieht dich schon für das, was du alles sein kannst. Und du wirst immer mehr zu Liebe. God sees you for who you're turning into and you're turning into love. Das stelle ich mir überhaupt nicht immer einfach vor, zu Liebe zu werden. Aber ich stelle es mir irgendwie natürlicher vor als sei dies, mach das, sei so nicht. Alles ist irgendwie ganz, ganz wichtig. Und dieser Tatenzwang, nicht nur ein Tatendrang, sondern ein Tatenzwang, der uns irgendwie vielleicht ganz, ganz arg einengt. Ich stelle es mir total natürlich vor und darin aber überhaupt nicht passiv oder unmündig, sondern so, was auch immer das für dich bedeutet, in Gottes Liebe lebend, Stück für Stück und mehr und mehr. Und ich glaube, das hört dann nicht bei uns auf. Ich glaube, wenn wir Liebe leben, when we're turning into love, dann schwappt es auf andere über. Und das bringt mich zu meinem letzten Gedanken. Licht weitergeben. Paulus schreibt, dann werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Die Message-Übersetzung schreibt diesen ersten Teil so. Do everything readily and cheerfully. No bickering, no second guessing allowed. Also tut alles aus Leichtigkeit und mit Freude, ohne zu zanken, zu hinterfragen oder zu murren. Das ist schon wieder ein sehr hoher Anspruch und ein sehr idealistischer dazu. Vielleicht darf es aber auch sein, wenn Gnade das Fundament ist, auf dem alles passiert und wenn wir immer mehr zu Liebe werden. Weil vielleicht geht es dann viel mehr um eine Sehnsucht und ein Streben nach, als um einen Perfektionsanspruch. Vielleicht bedeutet, ohne zu zanken, zu hinterfragen oder zu murren, nicht in kompletter Selbstaufgabe und sich dabei selbst verleugnend. Das hören wir vielleicht aber manchmal als erstes, wenn wir sowas lesen. Vielleicht auch aufgrund der Erfahrungen, die wir schon mit unterschiedlichen Glaubenskontexten gemacht haben. Vielleicht geht es vielmehr darum, wie wir Entscheidungen treffen. Ich fand das Wort zanken, also bickering, irgendwie interessant. Das hört sich für mich so ein bisschen, oder was ich mir dann vorstelle, ist so ein, man macht halt so sein Ding und dann keift man sich immer wieder so nebenher an, weil man eigentlich total genervt ist darüber, wie die andere Person was macht oder nicht macht oder so, aber man hat eigentlich nie ausgesprochen, was man möchte oder was man nicht möchte, sondern man ist so in seinem, aber jetzt müssen wir das halt und jetzt machen wir das halt. Hier im Schwabenländle ja auch irgendwie eine ganz bekannte, verbreitete Haltung. Und man macht irgendwie so sein Ding und man muss halt mit anderen zusammenschaffen, bisschen nervig, aber muss man halt. Und dann keift man sich immer mal wieder so an. So hört sich Bickering für mich an. Und ich glaube, dass nach und nach unter so einer Kultur total die Gemeinschaft leidet. Weil man in sich ja total den Groll wachsen lässt darüber. Warum checkt denn die andere Person nicht, dass ich das gerade überhaupt nicht cool finde? Aber es passiert alles nur in so einem leichten Zanken. Und dann hinterfragt man natürlich alles, was man tut. Und dann verfällt man vielleicht auch so, wenn man dann mal nicht, stellen wir uns vor, dieses Gezanke passiert im Gemeindekontext, wenn man mal nicht in der Gemeinde ist, sondern vielleicht abends beim Bierle sitzt, dann fängt man an zu murren und zu maulen, oh, in der Kesselkirche ist immer so nervig und der und die macht das immer so und so und ich kann es überhaupt nicht brauchen und alles ist irgendwie doof. Hört sich nicht so arg nach Freude an, oder? Und ich glaube, dass sich so eine Kultur aber ganz schnell in uns reinsinken lassen kann. Deshalb für mich so ein Gedanke, der halt gestern kam, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen darüber, was wir machen und was wir nicht machen und wie wir Dinge machen. Ich habe das relativ oft, ein sehr banales Beispiel, ich habe eine sehr genaue Art und Weise, wie ich die Tassen in meinem Tassenschrank stehen haben will. Ne? Und die sind jetzt, das ist jetzt nicht für alle intuitiv, dass ich die Tassen so da stehen haben will. Das heißt, wenn jemand anderes die Spülmaschine ausräumt, dann stehen die Tassen immer anders, als ich die da hingestellt habe. Es nervt mich brutal, Leute. Und dann stehe ich da und ich muss so und warum kann man das denn nicht checken, dass die Tassen alle zusammengehören, bis dann wieder in mir der Punkt kommt, wo ich denke, nee, Anni, es ist völlig egal, wo die Tassen stehen. Und wenn ich die so haben will, wie die, ne? Das ist jetzt auch nichts, was ich dann, meine Entscheidung war, das ist mein Problem. Das muss ich meinem Mitbewohner nicht sagen, weil der räumt die Tassen auch schön aus. Es ist nur nicht so, wie ich das haben will. Und das ist auch okay. Und das war aber eine ganz aktive Entscheidung, weil ich halt festgestellt habe, eigentlich war ich halt immer grummelig, murrig, wenn ich die Spülmaschine ausgeräumt habe. Das macht was mit unserer Beziehung. Weil das sage ich meinem Mitbewohner dann vielleicht nicht. Aber wenn ich mich dann immer heimlich aufreg und vielleicht auch noch zu irgendwie Freunden, die dann mal vorbeikommen, sage, guck mal, so toll habe ich meine Tassen eingestellt. Mein Mitbewohner, der checkt das ja überhaupt nicht. Manche Leute wissen, wer mein Mitbewohner ist. Der macht es super, ich liebe ihn von Herzen. Und wir haben eine sehr ordentliche Wohnung, aber die Tassen. Und irgendwann war aber meine bewusste Entscheidung, hey, es ist so egal. Ich möchte mich darüber nicht aufregen, weil ich so schätze, dass wir zusammen wohnen, dass wir irgendwie so viel voneinander lernen können, auch in dem, wie wir unser Leben irgendwie total unterschiedlich gestalten. Und es hat mich irgendwie auch so an den verlorenen Sohn, an den älteren Bruder erinnert, der auch überhaupt nicht sagt, hey Papa, hast du mich eigentlich lieb? Ich arbeite hier die ganze Zeit für dich, aber eigentlich will ich doch nur wissen, hast du mich lieb? Das ist vielleicht, schreibe ich ihm jetzt einfach mal zu, sein tatsächliches Bedürfnis dahinter. Und er drückt es aber nicht aus, sondern wird immer zorniger und immer krummeliger und damit baut sich so eine Mauer auf. Ich glaube, wie wir Entscheidungen treffen, macht einen Unterschied. Und wir können uns dafür entscheiden, in diesem Murren und in diesem Krummeln drin zu bleiben. Oder wir überlegen uns, hey, warum mache ich das eigentlich, was ich hier mache? Wie möchte ich das machen? Und was muss ich vielleicht auch der anderen Person sagen oder den Personen, die das gemeinsam machen, damit wir irgendwie klar drüber sind, was die Erwartungen hier sind? Was ist unsere Kommunikationskultur? Ein tadelloses Leben zu führen und sich in keiner Weise vom Bösen beeinflussen lassen, bedeutet vielleicht, so ehrlich und authentisch wertschätzend miteinander zu sein, dass der innere Groll, der wachsen und zerstören könnte, keine Chance mehr hat, es zu tun. Das ist ein ganz schön hoher Anspruch, den man da setzt, weil es bedeutet, irgendwie auch mal das unangenehme Gespräch zu suchen, das aber vielleicht so auf lange Sicht zu einem angenehmeren Miteinander führen kann. Vielleicht geht es also um unsere Authentizität. Das ist immer ein schwieriges Wort, vor allem, wenn man ein Mikrofon vor dem Mund hat. Um die Entscheidungen, die wir treffen und wie wir die treffen. Für mich ist dieses Jahr voll das Thema, ich kann mich ganz schnell drin verzetteln, im irgendwie, ja gut, dann mache ich das halt auch noch, kein Problem, sagte sie und predigte, als sie eingesprungen ist. Heute geht es voll. Ich hätte das nicht zugesagt, wenn das mich massiv gestresst hätte und ich den ganzen Morgen eigentlich mit so einem oh, jetzt muss ich das auch noch machen, Gefühl hierher gekommen wäre. Weil ich dieses Jahr üben möchte, mit ganzem Herzen Ja und mit ganzem Herzen Nein zu sagen. In diesem Dazwischen passiert bei mir das Gekrummele. Dann werde ich irgendwie so ein kleiner Kroll-Troll und den mag niemand gern. Dann kann ich mit dem ganzen Herzen bei der Sache sein, die ich mache, und ich muss nicht alles gemacht haben. Ich brauche keinen Tatenzwang. Das heißt nicht, dass ich passiv werde. Aber ich möchte, dass mein Ja ein Ja und mein Nein ein Nein ist. Und die Message-Übersetzung, die beschreibt, wie es in diesem Auszug aus der Bibelstelle von heute weitergeht, so. Go out into the world uncorrupted, a breath of fresh air in this squalid and polluted society. Provide people with a glimpse of good living and of the living God. Carry the light-giving message into the night. Geht mit reinem Gewissen durch die Welt, wie ein Hauch frischer Luft in einer elenden, leidenden, verschmutzten Welt. Werdet für Menschen zu einer Möglichkeit, einen Hoffnungsschimmer und einen Schimmer von Gottes lebendigem Wesen wahrzunehmen. Tragt die lichtbringenden Worte in die dunkle Nacht. Wie schön wäre es, wenn Menschen durch das, wie wir in dieser Welt sind, wie wir in der Kesselkirche sind, wie wir in unserem Alltag sind, einen Hauch frischer Luft zum Atmen erleben, einen Hoffnungsschimmer sehen und vielleicht so einen Schimmer von Gottes grenzenlosem und liebendem Wesen. Die Welt macht mich immer wieder fertig. Ich finde es richtig hart, in die Welt zu gucken und zu sehen, dass Menschen leiden, dass so viel Schreckliches passiert, dass es jetzt eigentlich viel zu warm ist für das, dass es vor 2 Tagen noch 10 Grad hatte, Das alles kann einem ganz schön die Hoffnung nehmen. Es kann ganz schön dunkel aussehen. Und in so einer Zeit, glaube ich, brauchen wir Hoffnung mehr als alles andere. Brené Brown schreibt, "We need hope like we need air." Wir brauchen Hoffnung so dringend, wie wir die Luft zum Atmen brauchen. Hey, wie gut wäre es, wenn wir aus dem, dass wir ganz viel Zeit in Gottes liebender Gegenwart verbringen, dass wir die Worte, die Gott in unser Leben reinspricht, in unsere Herzen reinlassen, das unsere Herzen stärken lassen, sowas für andere Menschen werden. Ein Hauch frischer Luft, ein Hoffnungsschimmer, so ein Stern, der leuchten darf und funkeln darf, da wo es vielleicht gerade dunkel scheint. Ich war vor ein paar Wochen Freunde in England besuchen und ich war an einem Mittag mit einer befreundeten Familie spazieren und habe mich so mit eben der Frau, Mutter dieser Familie unterhalten und habe sie gefragt, die hatten gerade erst Hochzeitstag, was sie denn für ihre Ehe tun, dass sie irgendwie, dass es weiterhin so gut läuft. Und sie hat zu mir gesagt, hey, in erster Linie geht es uns darum, dass wir eine gute Freundschaft haben, dass wir FreundInnen sind. Und da habe ich sie gefragt, was es für sie ausmacht an ihrem Mann. Und dann meinte sie, you know, he's just the person around whom I can breathe. We need people that allow us to breathe around them. Hey, das ist einfach so eine Person, der erlaubt mir, um sich rum zu atmen. Wir brauchen Leute, die uns erlauben zu atmen. Und das Bild hat für mich komplett Sinn gemacht. Nicht, dass es Menschen gibt, die uns, vielleicht gibt es auch, dass man das Gefühl hat, Menschen nehmen einem die Luft zum Atmen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es Menschen gibt, die es einem leichter machen, wo man das Gefühl hat, hier kann ich einfach aufatmen, hier kann ich sein und aus diesem Sein raus entstehen dann vielleicht die kreativsten Ideen und man tut. Wie schön wäre es, wenn wir für Menschen um uns herum diese Menschen wären, eben die hauchfrische Luft zum Atmen sind, die den Menschen den Raum geben zu atmen und zu sein. Wie schön wäre es, wenn wir leuchten dürfen, wie Sterne in was Dunkles rein. Ich finde Sterne total faszinierend. In Stuttgart sehen wir die leider manchmal nicht so arg, wegen der Lichtverschmutzung, gell? Aber ich habe demnächst auch in England mir Bilder anschauen dürfen von einer anderen befreundeten Familie, die waren letztes Jahr im Urlaub in Tansania. Und der Sohn hat mit seiner Kamera Bilder von den Sternen gemacht und er war so fasziniert davon, mir das zu zeigen und meinte, did you know there were that many stars? Wusstest du, dass es so viele Sterne gibt? Und es war so wie am Anfang, so ein Bild, wo man so viele Punkte sieht und es ist auf einmal voll hell. Wie schön wäre es, wenn wir diese Glitzer, Funkel, Wundersterne sein dürfen, die Licht für andere Menschen sind. Wie schön wäre es, wenn wir uns verwurzeln dürfen in Gottes Gnade. Gnade immer tiefer verstehen dürfen. Wir werden damit nie fertig. Aber wir können es versuchen, uns da immer mehr reinzugeben in Gnade. Wenn die Worte, die Gott in unser Leben spricht, unser Herz stärken dürfen. Und wenn wir daraus Licht- und Funkelsterne für die Menschen um uns herum werden dürfen. Sodass die Luft zum Atmen, Luft zum Sein haben. Ich habe zum Abschluss noch einen kleinen Ausschnitt aus einem Interview mit Ian McKellen. Manche kennen ihn vielleicht besser als Gandalf. Ich bin nicht so ganz tief im Herr der Ringe-Universum. aber was er sagt, fand ich so, so wunderschön und bewegend. Ich möchte es mit euch teilen.
Ever arrive in Manchester, if you're lucky enough to be able to afford the train fare, you come down the steps at Piccadilly, and if you're lucky enough to be able to afford a taxi, you get in the back of one. And the taxi driver, usually a man but not always, says, where are you going to, love? And I feel I'm home.
So geht's mir übrigens auch.
Where grown men call strangers love. I think if we all did that, it'd be a rather better place, wouldn't it? And when people have got problems with gender and pronouns and so on, love covers everything, really. Just call everyone love. That's why I chose love.
Ich hoffe, man konnte seinen Akzent verstehen. Haben wir die Präsentation wieder? God sees you for who you're turning into, and you're turning into love. You're turning into love. Wie schön wäre das, wenn wir uns gegenseitig so immer wieder ansprechen würden und auch versuchen würden, das ineinander zu sehen, wie wir immer mehr zur Liebe werden. Und das Schöne ist, wir müssen das eben nicht im Hamsterrad und aus uns raus, damit wir endlich die genügend Punkte für den Himmel zusammen haben, machen. Sondern wir dürfen das machen im Vertrauen darauf, dass es einen Gott gibt, der die Sterne zählt und jeden Stern beim Namen kennt. Gott kennt dich und mich beim Namen. Gott liebt dich und mich durch und durch. Wir dürfen immer wieder die Einladung empfangen. Hey, hast du eigentlich Gnade verstanden? Möchtest du reinkommen? Und dann die Worte, die Gott in unsere Herzen spricht, da ganz tief reinlassen. Wie auch immer Gott zu dir spricht, das sieht ganz unterschiedlich aus für jede und jeden von uns. Und dann dürfen wir immer mehr Liebe und Licht füreinander werden. He sees you for who you're turning into, and you're turning into love. Paulus schreibt ganz am Ende dieser Stelle: Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht ihr es doch genauso. Freut euch und nehmt teil an meiner Freude. Hey, wie viel Freude kann darin liegen, wenn wir versuchen, gegenseitig wahrzunehmen, wie wir alle immer mehr zur Liebe werden. Ich glaube, da steckt so eine tiefe und ehrliche Freude drin, die uns immer wieder auch vor Herausforderungen stellt. Das heißt nicht, wir bleiben da stehen, wo wir sind wahrscheinlich. Das heißt wahrscheinlich auch nicht, dass alles so bleibt, wie es ist. Das heißt nicht, dass es auch nicht mal richtig schwer wird oder richtig herausfordernd. Aber hey, wir haben Liebe um uns, durch das, dass Gott um uns rum ist und durch das, dass du und ich immer mehr zur Liebe werden dürfen. He sees you for who you're turning into, and you're turning into love. Darin steckt für mich ganz, ganz viel Hoffnung und ganz, ganz viel Freude. Und ich möchte uns einladen, uns jetzt einen Moment zu nehmen, darauf zu reagieren. Ich habe gesagt, Gott spricht Sachen in unser Herz und ich glaube das wirklich, dass Gott zu jedem und jeder von uns sprechen kann. Und ich glaube auch, dass das für jede und jeden ganz unterschiedlich aussieht. Und das Coole ist aber, wir können Gott ganz konkrete Fragen stellen und dann dürfen wir einfach mal erwarten und erwartungsvoll sein, dass Gott spricht. Ich habe 3 Fragen dabei. Jede Frage bezieht sich auf einen meiner 3 Gedanken. Pick dir doch in den nächsten Minuten die raus, die heute für dich irgendwie vielleicht passt. Und bring die mal vor Gott. Du darfst sie ihm ganz konkret stellen. Du darfst Gott direkt fragen, hey Gott, wo möchtest du mir heute Gnade zeigen? Gott, welches Wort oder welche Worte, die Herz stärken und Leben schenken, darf ich heute neu festhalten? Und Gott, wo kann ich gerade Licht weitergeben? Wo kann ich so ein Funkelstern sein für andere Menschen? Und vielleicht, mit welcher Entscheidung hängt es zusammen? Wo bedeutet es vielleicht ein Ja aus ganzem Herzen oder auch Nein aus ganzem Herzen? Wir nehmen uns einen Moment, um diese Fragen auf uns wirken zu lassen und sie ganz direkt zu Gott zu bringen. Ich bete mit uns und danach nimmt die Band uns noch mit in den Song. Und Gott, ich danke dir für deine Gegenwart hier, für deine liebende, heilsame Gegenwart. Ich danke dir dafür, dass du Liebe bist und dass wir in deiner Gegenwart immer mehr zur Liebe werden dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst, so wie wir das heute brauchen, so wie wir das ganz individuell und persönlich wahrnehmen können. Ich möchte glauben, dass du heute und jetzt genau hier zu uns sprechen kannst. Hey, und ich danke dir, dass du uns kennst und beim Namen nennst. Jeden Stern hast du gezählt und kennst jeden Stern beim Namen. Jeder und jeden von uns Jeden liebevollen Funkelstern in diesem Raum kennst du beim Namen. Und du möchtest zu uns sprechen. Und wir dürfen konkret mit der Frage zu dir kommen, die uns heute bewegt. Das wollen wir tun. Und dich einladen, dass du da reinsprichst, so wie du das möchtest. Ganz liebevoll, ohne Tatenzwang und mit ganz viel Veränderungskraft.